Na dann.
Prost. Mal schauf.
Ja.
Prost, Gregor.
Prost, Horst.
Und willkommen zur Folge 56,
circa. Vom Viertaucher-Podcast.
Endlich mein letztes Limettenradler, dann habe ich es alle weg.
Hast du es geschafft? Ja. Du bist ja gar nicht begeistert von diesem Produkt.
Am Anfang nicht, aber je mehr man davon trinkt, desto mehr
gefällt. Wir haben wahrscheinlich irgendeinen Stoff drinnen.
Ich süchtig mal. Check Vitamin C,
viel zu gesund. Das müssen wir schon wieder unterstellen. Es hat mal kein Wetterglück in letzter Zeit.
Naja, Fokus.
Beginnen wir mit dem Hausmeister-Thema.
Bitte, hast du ein Feedback, das du bemerkenswert findest?
Ja, haben wir bekommen. Du hast das geforwardet nämlich. Mhm. Du hast Feedback empfangen vom Dataminer zu unserer Episode 41, unserer epischen Episode 41.
Wobei ich hier den Dataminer besonders hervorheben möchte als lohnendes Vorbild für das Publikum. Er hat nämlich Folgen von uns sogar nachgehört.
Ja, bis 41.
Ja, also mindestens. Also bitte, Publikum, wow. Wie wir es gerne haben. Gut gemacht, genau. Dataminer.
Ja, er hat angemerkt, was sehr, sehr interessant ist, dass wir uns wie viele andere technologischen Podcasts in Richtung Netzpolitik bewegen und hat das gewertet als so Zeichen der Zeit, dass wir uns da mehr aufregen wie die Allgemeinheit, hoffentlich. Tja, das war das positive
technologische Avantgarde.
Er hat uns auch gemerkt, wir sollen weitermachen und so, hat mich sehr gefreut, danke. Und dann hat er Kritik angebracht wegen einem Interview nach unserem Podcast, das du geführt hast. Über einen Umsteiger,
Mac-User.
Einen ehemaligen Mac-User, der jetzt, glaube ich, Windows oder was anderes verwendet und der halt ordentlich uprantet über Apple. Ich habe das damals schon gehört und habe mir auch gedacht, oi, 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 das ist ziemlich hanebüchen, was er erzählt, aber ja, jetzt ist Feedback gekommen.
Fühlst du dich bestätigt, ne? Posthum?
Ja, naja, bestätigt, aber ich habe ja immer wieder auch mit Apple zu tun gehabt. Mhm. Also,
hast du selber mal einen Mac gehabt?
Du
bist selber Ex-Mac-User?
Naja, kann man es schon so bezeichnen. Ich hatte zuerst einen Apple und dann erst einen PC irgendwann. Es ist so, dass meine
normal ist ja umgekehrt, ne? Dass die Leute einen PC haben und dann einen Mac.
Ja, richtig. Nein. Also in meiner Familie ist das ziemlich beheimatet. Also meine Brüder verwenden alle irgendwie Apple und bin ich eingestiegen in der traurigsten Zeit von Apple, wo sie beige Kasteln rausgebracht haben, die ausgeschaut haben, ganz normale PCs.
Pre-Steve Jobs.
Ja, Mac OS 9 war, glaube ich, am Start oder Mac OS 8 so in die Rund. Die Kasteln waren genauso hässlich wie die ganzen von den Konkurrenten. Es war die RISC-Architektur damals am Start. Das waren, glaube ich, Chips, die gebaut wurden von Motorola. Und damals bin ich eingestiegen. Das hat mich halt begeistert. Zum ersten Mal so ein Computer mit Maus und so. Habe ich mich auch gefreut. Habe mir sogar Mac-Zeitschriften gekauft. Gott, das war traurig zu lesen. Damals war der Steve Jobs raus aus der Firma. Es hat irgendein,
das ist die Scully-Zeit, ne? Von diesem Pepsi-Manager.
Scully war, dann habe ich, glaube ich, knapp nicht mehr erlebt. Danach war, glaube ich, oder knapp noch, dann kam ein italienischer Manager, irgendein Sanierer.
Von Olivetti, glaube ich.
Von Olivetti. Und dann kam der Michael Spindler, ist auch ein deutscher Manager gewesen.
Die haben ja alle nicht sehr...
Das war wirklich eine tiefe Zeit, muss man sagen. Sie haben ja dann auch überlegt, ob sie die Hardware-Plattform dann öffnen und nur das Betriebssystem verkaufen. Und es hat alles wenig Spaß gemacht. Mir hat es getaugt, ich habe meine ersten Jingles zusammengeschnitten und die ganzen Fehlalarms
raus. Warst du damals schon so der Medientyp?
Ja, und irgendwie begleitet es mich schon immer wieder. Ich habe in WGs gehaust, wo immer Apple benutzt werde und ich höre halt sehr viel Apple-Podcasts.
Aber du hast jetzt nicht einen MacBook, auf dem du Ubuntu fährst oder
nein,
so?
Nein. Ich würde mich auch nicht interessieren. Ich würde nicht gerne, also die sind eh schon so reich. Ich möchte jetzt nicht gerne Kohle reinvestieren jetzt in die eh schon reiche Apple-Firma. Ansonsten, schicke Hardware ist es. Das muss man ja zugestehen. Ich meine, das iPhone-Paradigma hat sich durchgezogen, ganze Industrie nachgemacht und jetzt die Ultrabooks ist jetzt auch irgendwie nachgemachte MacBook Airs, die jetzt laufend rauskommen, sage ich
also
mal.
Also fassen wir das zusammen. Falls der Dataminer Harald einmal herkommt, dann kannst du mit ihm zusammen Apple-Fanboy.
Ja, ich bin nicht begeistert. Also von der Firma selber und so und so geschlossen, wie sie sind, nämlich geschlossener als viele der anderen Konzerne, die sich auch keine Gedanken machen um Open Source. Ungern, aber die Punkte, die er angemerkt hat, sind natürlich wahr. Also der hat zum Beispiel abgerentet im Interview über zum Beispiel einen Trojaner, der nicht wegbekommt. Na gut, ja, ist.
Ich kenne da andere Betriebssysteme, so, die das auch haben.
Du kannst das so einfangen. Ja. Oder dass neue Programme nicht mehr laufen, da hat er auch recht. Also der Wechsel von der RISC-Architektur von Motorola gebauten Chips zu Intel haben sie ewig vorher schon angekündigt und so. Und ja, also... die Kritik ist berechtigt und angenommen.
Okay. Ja. Nun gut, Gregor, hast du eine Reportage? Hast du irgendetwas selber erlebt oder gesehen oder gemacht, worüber du berichten willst?
Ja, auf der Couch zu Hause.
Du warst auf der Couch zu Hause, bitte. Insider-Report, Gregor auf der Couch.
Ja, aber das ist vielleicht für später. Ich habe eine Dokumentation angeschaut.
Das ist gefernschaut, so mit Analog und so und Gebühren zahlen?
Nein, nicht gefernschaut. Das war eine Doku, den glaube ich, strahlen sie nicht im Fernsehen aus oder haben sie, wenn, dann kann ich mir vorstellen, dass sie Dokumentation auf Arte ausgestrahlt haben, aber ich habe es nicht im Fernsehen gesehen. Nennt sich Get Lamp.
Get Lamp.
Ja, ist eine Dokumentation, die behandelt die Geschichten und Entstehung von Text-Adventures.
Wow.
Und wer mich kennt, ich bin ja ein ziemlicher Adventure-Freund.
Ich bin auch vor kurzem über so eine Webseite gestolpert, wo es nur darum geht, nur um Text-Adventures und deren Entstehung. Vielleicht hängt die eh damit zusammen mit dem.
Ja, das kann durchaus möglich sein. Du.
Und das heißt, das war richtig so von Nerds für Nerds oder haben sie das irgendwie so fürs Normalpublikum?
Nein,
so?
von einem Nerd, ich weiß nicht, wie er heißt, John Scott oder Scott Adams, ich muss das dann noch rasch und ich werde das verlinken. Und ich bin auf ihn gestoßen über eine andere sehr gute Doku, nämlich die hat behandelt die ersten Use Groups, die es gegeben hat und die ersten, wo man noch über Mailboxen und so kommuniziert hat. Und das war schon ziemlich interessant. Und diese Doku rollt das Feld auch von ganz von Anfang vom ersten Text-Adventure oder interaktiver Funktion, wie man nennt, und lässt dann eigentlich die Programmierer von damals sprechen, aber auch die Benutzer. Cool. Und was sie alles gemacht haben. Und die Characters, die ausgewählt worden sind, die sind halt wirklich authentisch. Da hast du von Kevin Mitnick-esken alten 80er-Jahre-Hacker-Persönlichkeiten bis halt die Programmierer. Und erzählen so ein bisschen, was ich interessant fand, weil das war eigentlich nur eine ganz kurze Zeit, bis dann Grafik doch dargestellt werden konnte.
Ja, das war schon der ganze Anfang der 80er Jahre, waren Text-Adventures noch
richtig, aktuell. Aber die haben halt alle gedacht, also wenn du nachsiehst, das wird halt noch länger so bleiben. Die Leute aus der Szene haben gedacht, zumindest kommt das in Einzelinterviews raus, dass sie mit der interaktiven Fiktion eigentlich eine neue Kunstform geschaffen haben.
So, und sie haben gedacht, das ist ein bleibendes
Phänomen.
Wobei sie ja nicht ganz unrecht haben, Text-Adventures sind nicht komplett tot. Es gibt ja immer noch eine kleine und lebhafte Text-Adventure-Szene, die im Internet Source-Code austauscht und so. Ne?
Auch diese kommen zu Wort. Und man muss sich es anschauen. Es ist jetzt eine Doku, die sind immer sehr schwierig. Auch die vorige Doku war sehr schwierig. Da hast du ja sehr wenig Bildmaterial. Du kannst vielleicht 1, 2 80er-Jahre-Spots zeigen.
Ja.
Vielleicht einmal so schauen, wie sich jemand
so mit 3D-Grafik nachgestellt, das Innenleben das von Zorg, oder?
Ja, nein, du siehst einmal irgendwie, wie jemand mit dem Parser streitet, weil der Parser ihn nicht versteht. Also das ist ein Klassiker. Mhm. Mehr kannst du halt nicht zeigen. Sehr schön. Einige der Hardcore-Spieler haben gezeigt, was für Aktenordner die angelegt haben, um die Räume zu beschreiben und in welchem Raum ein Gegenstand liegt, und weil das ja alles im Kopf ist, ist das eine Wahnsinnsaufwand. Und damals konntest du dich nicht einfach irgendwie ins www einwählen und du bist
hast dich selber
Walkthrough und so. Und ja, schwierig. Und noch dazu, damals
kam schon... Das hat auch den Reiz ausgemacht damals, dass man wirklich daran
nächtelang hat.
Wie es praktisch die Steigerung eines Kreuzworträtsels, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall, also was man so gesehen hat, sehr komplex. Und damals hat es auch schon, das wusste ich schon, aber das war auch ein spezieller Teil, den sie besprochen haben, hat es ja auch schon so Irrgärten gegeben, also Räume, wo nichts ist, wo du durchgehst.
Ja.
Ist doch in LucasArts-Adventures ein bisschen erhalten geblieben, da bist du halt mit dem Guybrush Threepwood durch, weiß nicht, Waldlichtungen gelatscht. In abgeschwächter Form gab es das dann später auch noch, aber damals muss es ja irrsinnig gewesen sein, weil ohne Vorstellung, ohne örtliche Darstellung vom Auge und so.
Ja, auch die Automap wurde ja erst erfunden, ne? Die gibt es ja noch nicht lang. Früher war es ja durchaus gang und gäbe, dass du, wenn du ein Computerspiel gehabt hast, mit kariertem Papier mal die ganzen Maps selber aufgezeichnet hast.
Ja.
Also in welchem Raum du jetzt bist und von welchem Raum du in welchen Raum gehen kannst und so, weil es war nichts da, ne? Hat auch den Reiz ausgemacht.
Ja, also alles selber. Ich kann mich selber noch erinnern, also ich habe auf dem C64er mein letztes großes Rollenspiel, was ich gespielt habe, war die Ormus-Saga. Und da habe ich noch mit dem elektrischen Schreibmaschine, habe ich mir die Koordinaten der Blackwater und weiß ich nicht, wie die Orte alte Georg, habe ich noch niedergeschrieben. Die habe ich noch, die Zettel zu Hause.
Ja, das ist noch richtig.
Das ist schon
Arbeit hineingesteckt, ne? In die Spiele könnte man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, wenn
du das nicht verkaufen willst. Ich meine, man spielt schon noch lange, aber es hat sich auf jeden Fall geändert. Ich bin generell nicht mit Text-Adventures. Hast du jemals ein Text-Adventure länger gespielt eigentlich?
Na, länger nicht. Ich habe einmal irgendein C64-Sonderheft gekauft, da ging es nur um Text-Adventure-Programmierung. Cool. Da habe ich dann einige versucht abzutippen oder da war so, glaube ich, so eine Diskette dabei und so und dann halt damit herumgespielt. Und Ich kann mich erinnern, dass ich auch eine kleine, von dem Basic halt hat man versucht, das zu programmieren und so, aber wirklich eins durchgespielt habe ich nie, auch bei den Grafik-Adventures.
Ja. Ich bin auch erst eingestiegen, also meine ersten waren Hybriden schon. Einer hat sich genannt Drachental, das andere Asylum, und da hattest du halt schon die Bildchen oben.
War Asylum nicht von, das war doch da, wo dir Klavier am Kopf fallen kann, das war so eine ganz berühmte Firma, die so bin ganz so tolle Adventures gemacht hat.
Ich kann mich nur erinnern, sehr viel graue Gänge, weil das war eigentlich eine Irrenanstalt und drinnen hat es ausgeschaut wie ein tristes Dungeon, und da bist du in alle heiligen Zeiten dann über einen echten Raum gestolpert. Ich bin bei Asylum nicht weit gekommen.
Man muss Drachental jetzt bin ich auch dazu gekommen. Sagen, es gibt einen ganz berühmten Text-Adventure mit, also Co-Autor oder Mitprogrammierer, nämlich Douglas Adams himself.
Ah ja, genau, stimmt. Hitchhiker.
Hitchhiker's Guide to the Galaxy wurde vertext-adventured und er hat zwar nicht programmiert, sondern nur halt war in beratender Funktion dabei, aber hat einige Rätsel designt und darunter, ich glaube, damals das schwerste Rätsel der Welt in einem Text-Adventure. Es kommt in einigen Biografien von ihm kommt das vor.
Ist wahrscheinlich sinnvoller und hübscher zu spielen, als das Takeshi Kitano spielt. Das anzunehmen.
Ja.
Ja.
So viel zum Thema.
Ja, also wenn man es sich anschaut, es sind halt sehr viele Interviews, man hört ihnen gerne zu, aber es ist natürlich auch sehr personenlastig. Ja. Es ist sehr personenlastig. Man merkt, es ist schon von einem Fan für Fans gemacht.
Und was mich eigentlich wundert, ist, dass in der ganzen Zeitalter der Handy und SMS, dass da nicht irgendjemand wieder so ein SMS-Text-Adventure...
Dass das nicht draus nehmen, SMSen, die...
Kosten, ne?
Ja, Kosten. Aber ja,
gerade deshalb.
Ne? Mit WhatsApp, ja natürlich, aber darauf lassen sich, glaube ich, die Leute nicht an. Es hat ja auch früher auch mal von Motorola so ein Chat-Handy gegeben, mit kleiner eingebauter Tastatur, so gedacht hast, du kannst jetzt SMSen schreiben und halt wie Chat es verwenden. Aber ich glaube, das sieht keiner ein, wenn jeder Satz oder was kostet. Ich glaube, so schlau ist auch der größte DAO.
Ja, was man in dem Zusammenhang noch erwähnen muss, ist vielleicht Elisa. Das war so ein kleines Basic-Programm, das dir simuliert hat, dass dir ein Mensch zuhört.
Ja, das war doch einer der ersten Beweise, oder? Weil einer der ersten Annahmen über künstliche Intelligenz war diese, dass man, wenn ein Computer vortäuschen kann, dass du dich
das mit einem Menschen... Das ist der Turing-Test, ne?
Genau, dass du dich mit einem Menschen... Ist das der Turing-Test oder ist das ein anderes?
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber meiner Meinung nach ist es einer dieser Turing-Tests.
Ja,
aber
Elisa hat es relativ leicht...
Der Gag war, also sie haben Personen dann damit kommunizieren lassen und denen nicht gesagt...
Also ein Computer ist, genau.
Wenn die, wenn der Mensch nicht sehr clever war, dann hat er das eine Zeit lang nicht durchschaut, weil der halt das sehr gut gemacht hat. Ne? Aber du hast es natürlich leicht reinlegen können.
Wahrscheinlich wird man leicht durchkommen mit dem Test, glaube ich. Einfach anhand der Variationen, die man an Sätzen reingeben kann und so.
Du hast den reinlegen können, du hast zum Beispiel XXX sagen können, ne? Und dann hat der automatisch geantwortet, what do you think about XXX? Ja. Also er hat nicht wirklich verstanden, was du redest.
Gewisse semantische Sachen wird der Computer nicht mitbekommen. Ja. Das habe ich gemacht. Ich habe das gemacht und dann habe ich sehr viel Podcast gehört und dann habe ich jetzt zum ersten Mal ein Rollenspiel gefunden, das mich halbwegs gefesselt hat, Android, was mich sehr gewundert hat.
Du redest vom Computerrollenspiel.
Ja, nicht Pen und Paper, auch nicht Live-Rollenspiele.
LARP, Live-Action-Rollenplaying.
Ja, genau, ich rede über... Und erzähl,
von welchem Spiel redest du?
Anders Trail nennt sich das. Und normalerweise, ich gebe RGB immer so alle heiligen Zeiten beim Google Play Store ein und schau, was dich da rumfleucht. Viele dieser...
Also ein Rollenspiel, was du auf deinem kleinen Android spielst?
Ja, das offline. Das ist für mich ist sehr wichtig. Ich bin ja oft offline, entgegen der Ding. Und es ist ziemlich ehrlich gemacht. Es ist das Uso-Interface ziemlich
mit
hübsch.
Kleiner Grafik sogar. Ja, genau. Das ist ja, schaut ja so aus wie so ein, wie heißen die japanischen... heißen die nicht alle Zelda?
Ja, genau, so Zelda-mäßig. Also von der Grafik
relativ hübsch. Du rennst in so einer Glötzchen-basierten...
Genau, aber hübscher als...
Also so hübschen Glötzchen-basierten Welt herum.
Genau, du musst dich hochleveln, kaufen. Und wie
sind die Kämpfe gemacht? Also
die Kämpfe sind man merkt, sie haben sich konzentriert aufs Wesentliche. Du kannst nicht zaubern, du kannst Gott sei Dank keine Kisten durchsuchen.
Ja.
Das würde mich wahnsinnig machen.
Aber was passiert jetzt, wenn du einen Feind triffst?
Hier ist eine Schlange beispielsweise. Schauen wir mal, ob wir die erwischen. daher, dann wird der Lebensding angezeigt.
Aber hast du jetzt irgendwelche Möglichkeiten?
Ich kann fliehen oder angreifen. Ich kann mein Inventory, kann ich Sachen wechseln.
Also
kann
kannst du eine Heiltrank
oder so. Ja,
kann ich machen.
Na super, ja. Und das wird laufend weiterentwickelt. Mhm. Ich habe schon 2 Updates jetzt bekommen, dürfte von einem Programmierer sein. Und es ist angenehm, wenn man merkt, okay, da steckt ein bisschen Liebe drinnen, weil oft sind diese Freebie-Spiele, wo sie dich eigentlich doch zur Vollversion zwingen wollen. Du hast hier auch keine Werbung drinnen, was ein großer Vorteil ist.
Und das ist Open Source oder was ist das?
Ich glaube nicht, dass es Open Source ist. Ich habe es mir jetzt nicht angeschaut.
Aber du hast es zahlen müssen?
Es ist gratis, werbefrei. Mhm. Man merkt halt irgendwie, der Typ ist noch in Entwicklung. Es sind nicht alle Maps da irgendwie, aber es ist schon sehr viel spielbarer Content da. Und wer irgendwie so ein unanstrengendes und auch bis zu einem gewissen Grad unkomplexes Spiel haben möchte.
Und online
vor allem. Ja. Also das, ich habe davor ein anderes gespielt, das hat sich genannt Cyber Knights oder Cyber Lords. Mhm. Und hat eher japanisch ausgesehen. Du hast eine Vierergruppe gesteuert auf diesen winzigsten Schirm. Ja. Einen Mischkampfmodus zwischen Echtzeit, den du dann einfrieren konntest und dann rundenbasiert umschalten. Du warst also vollkommen überfordert. Also das war, ist einfach viele, da Dinge können vielleicht am Tablet gut spielbar sein, aber viele Spiele am Handy nerven dann einfach. Ja, gerade viele Rollenspiele, weil einfach zu viel drin ist. Weil wenn du dann schon einen zu großen Tech-Tree abzuarbeiten hast, das macht auch keinen Spaß mehr. Mhm. Weil am Ende hast du nur Wunde Daumen.
Also du hast dich ja richtig in Recherchearbeit gestürzt.
Ja, auf der Couch. Ne? Solange es auf der Couch geht. Es war ja kein schönes Wochenende.
Naja.
Hau du mal rein, jetzt habe ich hier 2 Stories losgelegt.
Tja, ich war in der Schweiz auf einer Lehrerkonferenz für Open Source. Ich werde die dann verlinken. Habe dort einen Workshop gehalten zu Python-Programmierung im Unterricht. Mhm. Und muss sagen, war sehr begeistert. Lauter Schweizer Lehrer, die wirklich Open Source im Unterricht einsetzen und auch daran interessiert waren. Also jetzt nicht, ich muss leider sagen, in Österreich gibt es in Krems zum Beispiel jährlich so eine Konferenz, aber da hast du dann auch oft Lehrer, die jetzt das zum ersten Mal hören.
Da erzählst du immer wieder von dem Wiffen-Prof, den es dort gibt.
Oder? In Krems gibt es den Schwarzinger und den Klaus Misow. Mhm. Also die haben auch eine eigene Linux-Distribution.
Genau, da hast du, glaube ich, schon öfters.
Und die haben sich nämlich orientiert am Schweizer Lernstick. Das ist ein Schweizer Produkt, was so praktisch eine kleine Debian-Distro ist auf USB-Stick.
Steckst
das rein, gibt man jedem davon. Schüler, bootet und geht los. Und jetzt kommt's.
Interessanter Ansatz, ja.
Gleich bei der Eröffnungs-Speech sozusagen. Auf Hochdeutsch bitte, das habe ich voll. Also das war so der erste Kommentar. Siehst du, so der Veranstalter geht dahin, ja, liebe Kollegin und so, wir freuen uns das auch. Und ich möchte noch einmal darauf aufmerksam machen, dass die Konferenzsprache Hochdeutsch ist. Ich als einziger Österreicher da voll abgeklickst.
Yippie,
ja. Aber das war nicht das einzige Highlight als Österreicher, sondern sie haben dann zwei schöne Nachrichten, also eine schöne Nachricht gehabt, gleich am Anfang. Dieses Lernstick-Projekt von der Schweiz, was recht gut ist, die haben jetzt eigene Debian-Entwickler bezahlt sogar, dass die ihnen das besser machen. Und die haben sich jetzt offiziell vereinigt mit dem österreichischen Linux Advanced aus Krems.
Ah, okay. Linux Advanced heißt die Distro,
die
sie
aus. Die heißt die Distro, war praktisch eher eine Variation von dem Lernstick. Ne? Mhm. Und die haben aber auch wieder tolle Sachen gemacht, die Lernstick-Leute nicht gehabt haben. Die haben zum Beispiel, also in Krems haben sie die festplattenlose Schulinstallation. Jedes Kind hat einen Stick und sie brauchen keine Festplatten mehr im EDV-Saal.
Sehr gut.
Und das Besondere war jetzt, die neuen Lernsticks, die haben jetzt dann sowas, dass du während im Betrieb den Stick raus tun kannst und einen anderen Stick von einem anderen Kind rein, ohne neu booten müssen. Was natürlich extrem cool ist, wenn du jetzt
ein Gerät hast. Der lädt sich komplett in einen Rahmen rein. Und
Der lädt sich in der vorhandenen Festplatte in einer Swap-Partition rein,
und
die
dort
er anlegt.
Sich.
Okay, ja, alles also klar. So auf die Art. Es ist dann halt nicht mehr ganz festplattenfrei, aber zumindest vom Handling her wesentlich moderner. Mhm. Und es kommt auf GitHub. Und ja, sehr schön zum Erzählen, wie sie das verkündet haben. Haben es halt dann, also in der Schweiz haben sie gesagt, ja, und wir vereinigen uns jetzt mit den Linux Advanced Leuten aus Krems und wir waren da sogar im ausländischen Fernsehen. Na, ausländisches Fernsehen, mit unserem großen Beamer einblenden, ist ORF Niederösterreich, totale Provinznachrichten.
Ja,
voll exotisch für die. Und dann sieht man zur Sprecherin, ja, und in Hintertupfing wurde der Schweizer, der Österreich ein USB-Stick eingesetzt. So, und dann sieht man Landesonkel Bröll.
Und er hat sich dazu äußert.
Ja, wobei ich instant einfach vermutet hat, er hat weder gewusst, worum es geht, noch was das da ist oder so. Er hat
einfach ein Mikro hingehalten.
Auf jeden Fall, der sieht man im Fernsehen, wie er sagt, ja, und bei uns werden da weltweit innovative Sachen gemacht, wo die Welt neidisch ist auf uns, aber ich sage, wir sind stolz darauf, wo andere neidisch sind. Okay. Und dann ist das abgebrochen und die Schweizer haben mal gesagt, und unser Stick hat Neid im Ausland erregt.
Das ist ein bisschen ein Fehl.
Ja, aber zumindest. Ich meine, war okay.
Ja, war okay. Hast du andere Vorträge anschauen können?
Ganz wenig leider, weil ich ja selber hauptsächlich einen Workshop gehalten habe. Ich habe aber zwei oder drei Sachen gut in Erinnerung. Eine Dame, die hat einfach Blender eingesetzt für 16-jährige Schüler von einem Kunstgymnasium.
Also eine 3D-Editor-Software?
Ja, und hat wirklich mit denen, also die Aufgabe war, dass sie ein Viech machen müssen, was sich natürlich bewegt. Also was also ein Vogel, der mit den Flügeln flattert. Oder
natürliche
so
Bewegungsablauf.
Natürliche Bewegung in einem 3D-modellierten Viech.
Schön.
Und das war wirklich beeindruckend. Also man hat dann halt gesehen, so ein paar Viecher, die halt Haxen bewegt haben und so. Und ich habe mir gedacht, das ist sicher nicht leicht, einfach einer Klasse, die noch nie vorher Blender verwendet hat, das dann zu zeigen. Und vor allem, Blender hat ja 2000 Knöpfe, ne, und ist sehr konfigurierbar.
Ja,
also das ist so. Und sie hat aber gesagt, das ist machbar. Und der Vorteil war, die haben vorher noch nie eine 3D-Software gehabt. Also die waren jetzt nicht irgendwie gesagt, wir wollen aber Maya verwenden, wie es das oft hast, wenn du dann GIMP-Workshop machst. Da sagen die, wir wollen Photoshop von so aus, sondern kann man machen. Ein anderer Lehrer, der hat auch was Urnettes gemacht, der hat mit SketchUp, Google SketchUp, so 3D-Software, hat er Autos konstruiert, glaube ich. Und dann hat er, ich glaube, selber eine App geschrieben oder so. Du kannst dann also die selbst modellierten Autos, das sind halt so ein kleines Polygonmodell von einem Auto mit Windschutzscheibe und so, die hat er dann auf Google Earth downgeladen. Da gibt es so einen Modus, wo du so einen Kameraflug machst. Schön. Und dann kannst du mit dem eigenen Auto in Google Earth rumfahren, was aber lustig ist, weil es ja von vielen Städten schon so 3D-Modelle gibt.
Ah, nett.
Das heißt, du fährst dann durch deine Heimatstadt. Und natürlich so durch
deinem
die Häuser.
Mit Auto, das du konstruiert
hast. Ja, schön. Das macht den Kindern nur Spaß. Halt.
Das war, ist auch, gedacht, das muss super. Man sagen, ist jetzt auch beim Zuhören so ein bisschen verblüffend.
Das ja, und so also rumgefahren, voll nette Ideen halt. Und es war einfach so aus der Praxis. Ne? Cool. Ein anderer, der war aus Liechtenstein, der hat ganz stolz erzählt, und ich denke, das ist auch typisch für Lehrer, hat erzählt, ja, die Schule hat eine Firma beauftragt, dass eine schöne Homepage gemacht wird. Na, die Homepage ist natürlich tot, also weil die keiner updaten kann und so.
Okay.
Und er hat jetzt halt einen WordPress Blog gemacht und so.
Willkommen
und
war zu der großen Club, ja.
Wo jeder Lehrer und jeder, wo die Eltern reintun und die Kinder selber ihren Blog schreiben und alles und so. Und hat man, die ist halt wesentlich lebendiger und kostet nichts. Also gerade die Providerkosten halt. Ne?
Ja.
Und WordPress, Chuck. Ne?
WordPress ist echt, also, wohin man auch schaut.
Ja. Na, und es waren halt so eher aus der Praxis jetzt Tipps. Ne?
Noch zur Lerndistro zurück. Da sind Lernprogramme drauf, oder? Weil ich habe einmal einen Vortrag gehört über dieses Skole Linux.
Das ja, die Skolinux, die ist in Deutschland eher verbreitet und Skandinavien.
Ist aber, glaube ich, auch eher an die Administratoren gerichtet, wo du Software verteilen kannst.
Zum Teil auch, ja. Es gibt ja auch aus Weiz zum Beispiel den Ansatz mit Desktop for Education. Das ist auch eine SUSE-basierte Distro. Und die richtet sich sowohl auch eher an die Administratoren, dass du den ganzen EDV-Saal administrieren kannst und das Gebäude an sich, als auch an die Schüler, also auch live.
Okay.
CD. Also es gibt halt verschiedene Ansätze, was du machen kannst. Aber jetzt dieser Schulstick, sage ich das richtig? Ich hoffe, Schulstick, also das, was ich jetzt mit, Entschuldigung, Lernstick, was sich jetzt mit Linux Advanced vereinigt hat, das ist jetzt echt so gedacht, dass du das jedem Schüler in die Hand gibst und auch jedem Lehrer. Und die können damit zu jedem beliebigen PC und den booten oder, falls er im Dauerbetrieb läuft, einfach umstecken und haben ihre konsistenten Daten da drauf.
Ja.
Dann haben sie halt auch so schön erzählt, ja, dass die größte Tragik beim Stick war nicht, dass er kaputt geht, weil ihn der Hund frisst oder so, sondern die größte Gefahr für den Stick sind auch nicht die Kinder, sondern ist der Papa. Weil was macht Papa, wenn er einen Stick vom Kind kriegt? Sagt er, warte, ich tue dir die Fotos drauf. Oh, dein Stick hat 0 Megabyte frei, ich formatiere ihn mal.
Ja, natürlich.
Weg ist der Lernstick, ne? Linux tot. Und jetzt haben sie gesagt, ja, sie haben jetzt 16 GB Sticks und machen extra eine 2 GB Papa-Partition, wo der Papa seinen Vater 32 findet, damit er dem Kind nicht alles
verliert. Ist. Ja. Schön, gute Idee.
Aber es ist halt
sehr
nett.
Praktikabel, ja.
Wie gesagt, und ja.
Hat sich ausgezahlt.
Hat sich ausgezahlt, nette Leute kennengelernt, sogar über mein Python-Gamebuch ein bisschen reden können.
Ja, in der Schweiz, du machst weiter Wind, ja, jetzt haben wir schon von Funko Radio gesendet werden, genau, jetzt ja, noch unterstützend einen Workshop dort machen. Ja.
Und ein Bonbon kann ich noch liefern zur Schweiz, wir sind dann nachher weggegangen in Zürich und dann habe ich einen einen Dialog gehabt. Da habe ich gedacht, ja, wie ist das mit den französischsprachigen Schweizern? Also mögen die auch deutschsprachige Schweizer oder wie ist das so? Ist das so eine kleine Rivalität? Und er hat gesagt, nein, nein, die mögen uns schon, die sprechen halt nicht gerne Deutsch. Und das andere war dann, einer erzählt, ja, sie machen manchmal so Gesamtschweizer Schulkonferenzen, wo halt dann aus jedem Sprachteil einer ist, also sogar Rätoromanien, Italien, Französisch und Deutsch. Und wenn es dann alle zusammen sind, haben sie sich dann geeinigt, ja, sie sprechen Englisch.
Das halt schon, den schon.
War dann ja, am unkompliziertesten. Ja. Ja, so viel zu meinem Bericht aus der Schweiz.
Ich kann drüber streuen, das ist nur eine kleine Story. Ich habe heute Google Plus gelesen und habe ja seit kurzem die Ubuntu Austria Gruppe in meinem Stream drinnen. Ubuntu Austria Account. Hast du? Kennst du?
Sind das die offizielle Ubuntu Austria Seite? Die haben auch so eine eigene Webseite und alles.
Ja, ich weiß, du, ich habe jetzt die Authentizität nicht geprüft.
Mit so Forum und so.
Ist auf jeden Fall ein Brutologe. Sie haben davon gesprochen, dass sie ein Forum sind. Ja, ja.
Ja, den
also
das
sind
ja.
die. Und die haben zwei Meldungen gebracht, die fand ich ganz interessant.
Und zwar?
Eine davon, es gab immer schon, davon hat man früher schon der Peter erzählt, einen Hersteller, der stellt die Fit-PCs her.
Fit-PCs,
ja. Das sind im Grunde...
Gesundheitsprodukt.
Ja, es ist vielleicht gesund für die Umwelt. Es gibt keinen Lüfter drinnen, sie sind relativ klein gebaut und also wirklich klein gebaut, Zigarettenschachtel groß. Und die stellen das her und die haben jetzt eine neue Reihe rausgebracht, nämlich die Mintbox.
Okay.
Und auf dieser Mintbox ist die Distribution Linux Mint vorinstalliert.
Was ja so ein Debian mit Treibern ist oder Ubuntu mit allem...
Genau, also mit allen Codecs so drauf, beziehungsweise jetzt hat es Zulauf bekommen, weil ja mit Unity, dieser anderen Oberfläche für Ubuntu, hat Canonical ein bisschen oder sehr viel Schelte erhalten.
Ja.
Und da ist Linux Mint jetzt als legitimer, sagen wir mal, Nachfolger für Umsteiger jetzt nochmal ins Gespräch gekommen. Und wie gesagt, keine Ahnung, wie dieser Deal gelaufen ist, aber sie sind, wir bekommen jetzt eben diese Boxen, die Linux Mint gebrandet sind. Und
magst du noch? Oder?
Ich habe noch.
Also, okay.
Die Firma stellt das her. Das Coole daran ist, 10% von diesen vom Verkaufserwerb geht an die Distribution. Also es ist
wie an die Distribution?
Naja, das geht an die Leute, die Linux Mint machen.
Okay,
das fand ich schon ziemlich cool, weil als Kunde, ich habe es jetzt nicht so gut, die beiden, es gibt es in zwei Ausführungen. Und das Gute ist, ich meine, ich liebe ja Raspberry Pi und das Ganze schon sehr, aber für mich, oder ich kann mir vorstellen, generell ist es kein idealer Desktop-Ersatz, einfach weil der Flaschenhals RAM schon mitspielt, 256 RAM. Ich meine, du kannst all deine super hochauflösenden HD-Filme abspielen, wenn die haben einen starken Grafikchip drinnen, aber wenn du da mal Audio bearbeitest, wie ich, und das ist am Netbook schon mühsam, mit 256 MB RAM, glaube ich, kann ich da überhaupt nicht weit springen. Und diese Fit-PCs, die haben, oder diese Linux Mintbox, die hat in der kleinen Variante 4 GB verbaut, in der großen Variante 8 GB verbaut.
Und die ist auch schon so gedacht, dass du Tastatur und Monitor anschließt.
Also ja. Kein schaut aus wie ein WLAN-Router mit sehr vielen USB-Ports drauf. 256 GB Festplatte, starker Grafikchip, also das ist passiv gekühlt auch wieder. Das ist ganz erstaunlich eigentlich. Ein Dual-Core mit 1,6 Gig. Also alles, wie es ausschaut, könnte das ein vollwertiger, WLAN ist natürlich auch eingebaut, Desktop-Ersatz sein. Außerdem eine gute Chance, vielleicht Linux mitzustützen. Sind natürlich auch ein Stück weit teurer als Raspberry Pi, kann man halten, die kann man nicht schlagen. Ich meine, dieser Desktop-Rechner kostet dann wirklich in der kleinen Variante, glaube ich, so um die 400, 500 Euro und um 500 Euro ein bisschen plus mit der 8-Gig-Variante. Aber ich fand es
lüfterlos.
Dafür lüfterlos. Ich meine, das ist ja nur ein Beispiel von, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, eine englische Firma, die das herstellt, bin ich mir aber nicht sicher, dünnes Eis. Aber generell beobachtet man jetzt...
Du kannst aber auch dein eigenes Linux drauf tun, also die sind nicht irgendwie
abgesperrt
oder so.
Müsste man weitermachen, aber wenn die Linux Mintbox schon heißt und die machen irgendwann Fitze-Fatze mit Absperren, dann naja, dann wird der Shitstorm nicht lange ausbleiben. Ich werde wieder auf Google Plus drüber oder irgendwo anders drüber lesen.
Okay.
Also das fand ich eigentlich ganz gut. Und ja, ist nur ein Stellvertreter von vieler lustiger Hardware, die jetzt rauskommt. Diese ganzen USB-Stick-großen Rechner und so. Unsere Hardware diffundiert langsam und so. Wird immer kleiner. Nicht mehr die
unter die alten Autos, die dann alle eingepflanzt
werden. Ah, schön. Ich freue mich schon. Dann muss man nicht mal Science Fiction schauen, dann können wir Dokus schauen.
Genau.
Endlich. Ja, so viel zur Linux Mint Box. Fand ich irgendwie bemerkenswert.
Okay. Ja, ich habe nichts selbst Recherchiertes mehr, ich habe nur noch Meldungen, die ich verlesen kann.
Rein.
Was haben wir denn? Ganz brand. Ja, doch, eine super Meldung. Science Fiction Autor Stevenson.
Vorher weiß
ich es nicht, aber Stevens. Das den Barockzyklus geschrieben.
Kryptonomicon, dann genau. Die Quicksilver-Kreologie.
Ja, also man kennt ihn einfach.
Ja, die Forensical Engine hat er zusammen mit einem anderen geschrieben. Ein großartiger Autor.
Großartiger Autor.
Wahnsinnig nervend, cool. Anstrengend, streckenweise.
Streckenweise, ja, aber streckenweise auch sehr genial.
Ja, ist immer mir dafür wieder. Belohnt, ja.
Auf jeden Fall, was hat er gemacht? Er will ein Computerspiel machen. Und wo wirbt er dafür? Auf Kickstarter.
Ja, die Computer wird zu Computerspiel.
Ja, das geht jetzt los. Und zwar, er ist nämlich nicht nur Science Fiction Freak, sondern auch Schwertkampf Freak.
Ja, weil er so lange Geschichte recherchiert hat.
Nein, er läuft wirklich so mit Schwertern herum.
Nein.
Ja, das gibt es in Amerika. Das ist eine Szene, die hauen sich mit Schwertern und laufen okay. In Renaissance-Kleidern herum, lernen Deutsch, damit die alten Schwertkampf-Manuals aus dem Mittelalter kapieren und so.
Ja.
Seine eigene Fanszene. Er ist ein voller Nerd, ja. Und das Coole ist, er hat einen wirklich super Kickstarter-Film, also zwei Werbevideos, auf seiner Kickstarter-Geldsammelplattform für Klang mit C, Klang geschrieben. Und da sagt er halt sein Projekt, also er will eine realistische Schwertkampfsimulation machen, also ein Schwertkampfspiel, was man vor der Videokonsole spielen kann, weil es geht ihm am Nerv, dass man derzeit nur 3D-Shooter spielen kann und so, aber dass alle Schwertsimulationen relativ schlecht gemacht sind für einen Freak halt.
Ja.
Und sie haben da herumexperimentiert und sie werden nicht Kinect verwenden, sondern höchstwahrscheinlich eine eigene Hardware pushen, beziehungsweise den PC nehmen mit einer Hardware, die ich mir jetzt nicht gemerkt habe. Es gibt aber schon ein System, das eine klein genug Latenz hat, dass sie dann so eine Art Schwertgriff-Joystick machen können, den man halt so herumfuchtelt und der Computer checkt.
Also wenn sich der Recherche-Freak auch mal mit Computerspielen auseinandersetzt, dann kann ich mir nur vorstellen, dass der Perfektion haben.
Ja, er hat gemeint, sie haben da schon ordentlich viel Entwicklung reingesteckt. Man hat so Prototypen gesehen, wo halt so Polygonmaxeln mit Schwertern aufeinander losschlagen. Und was ihm halt als großes Anliegen ist, dass halt der Schwertkampf realistisch ist, dass da nicht nur so zwei Leute so windmühlenartig sich dreschen, sondern du siehst halt so, die gehen dann in Infight und hauen sich mit dem Schwertgriff auf die Nase und mit dem Knie im Bauch und so. Also
ja.
Das ist halt für einen, der halt gern realistisch Mittelalter fechtet oder
Fantasy. Es kommt drauf an, wann die Simulation und wann der Spaßfaktor aufhört. Wenn Stevenson ist ein großer Name, er kann, ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er viel Kohle lukriert. Ob das jetzt als Spiel eine wirklich realistische Schwertsimulation wirklich so erfolgreich ist, ich kann mich nämlich
und zum Beispiel... Und das ist eben sein Konzept. Er will gar nicht das eine Spiel machen, sondern im Prinzip eine Engine entwickeln und auf der sollen dann mehrere höchstwahrscheinlich kommerzielle Spiele rausspringen. Und ja, das Erste, was sie machen werden, ist ein kleines Arena-Spiel, also ohne
so als große... Show-off für die Engine und dann sollen die Leute
das genau, machen. Und gleichzeitig tut er mit anderen
Autoren... Aber die zahlen alle Lizenzen an ihm.
Tja, gleichzeitig tut er mit anderen Autoren lauter Geschichten schreiben, die in dem Schwertkampf-Universum spielen, das wiederum sehr im europäischen Mittelalter spielt. Also wahrscheinlich mit extrem hohem Rechercheanteil. Sie reden da von einem eigenen Orden.
Abgefahren.
Und im FAQ habe ich schon gelesen, da haben sie ihn gefragt, ob das Ganze Open Source sein wird. Und da war die Antwort, sie haben einfach noch nicht drüber nachgedacht, deshalb können uns noch nichts sagen. Ich vermute mal eher nicht, aber wer weiß. Auf jeden Fall wollen sie, dass man selbst kreierten Content machen kann dann. Also es wird wahrscheinlich sein.
Ja, selbst kreiert für, wenn sie Lizenzen heben, selbst kreiert
nein,
für
Firmen. Nein, dass die Spieler ihre in dieser Welt dann ihre Schwertgriffe dann halt modifizieren können und das wahrscheinlich dann auch handeln das
weiter,
können.
Weiterentwickeln.
Aber ihm ging es, also das, was ich ihm auch abgenommen habe, ihm ging es im Wesentlichen darum, einfach eine Schwertkampfphysik aufzustellen und die ganze Grundlagenforschung zu machen, wie man das halt in 3D dann macht. Man sieht halt im Video so nicht so echt, also Mittelalter-Typen, die halt mit Schwertern rumtypen und dann
Schadensmodell.
Und dann von so, wie heißt das, mit so Anzügen, wo so Punkte drauf sind, 3D Motion Capturing.
Ah, okay, wäre schon schnell.
Und, ja, genau. Und das Ganze halt, wo es das halt versuchen zu machen.
Sehr nerdig, Stevenson, sehr nerdig. Ja,
aber wirklich sehr interessantes
Projekt. Ja, na, insofern, Schwertspiele hat man ja gesagt für die Nintendo Wii, eigentlich der ideale Anwendungsfall. Du hattest so einen Stab in der Hand und konntest fuchteln. Ja. Und abgesehen davon, dass sie ja das zuerst einmal zu ungenau gemacht haben, dass man überhaupt irgendwas Gescheites rausbekommt, haben sie ja dann später ausgebessert. Und da hat es zwei Spiele gegeben, kann ich mir erinnern, Red Steel und Red Steel 2. Und da konntest du eigentlich schon, also jetzt nicht ordentlich wahrscheinlich im Stevenson-Sinn, aber da konntest du schon ganz ordentlich irgendwie zuschlachten. Und da haben sie, das waren jetzt keine riesig großen Hits, waren schon, man wusste halt irgendwie so der Anwendungsfall und das sind die Spiele dazu. Und der Manager, den habe ich mal im Interview auf der Future Zone gelesen und der hat halt gemeint, das Schwierigste ist, den Spieler irgendwie aus dem Sofa rauszubekommen.
Also der will das im Sitzen spielen?
Ja, na klar. Ich kann mich erinnern, die ersten Wii-Partys, jeder hat es irgendwie gebowlt und hat Anlauf genommen und alles schön ausgeführt und Tennis auch am Ende sind sie alle da gehangen und haben mit der Wii rumgewachtelt und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das auf breiter Masse Ding ist, durch den Hallgang.
Ja, tu mal ein bisschen Brunnengeräusche für unsere Hörer dazu.
Ne? Ja, machen wir das. Wenigstens nicht lange Hall durch den Gang.
Was habe ich noch für eine schöne Meldung? Richard Stallmans Laptop wurde in Argentinien geklaut.
Frechheit, obwohl.
Und Richard Stallman hat daraus Konsequenzen gezogen, er wird nicht mehr Argentinien besuchen.
Wirklich, aber bei ihm
bestraft das Land.
Ich kann mir ja gut vorstellen, dass er es auch durchzieht.
Ja, also was ich gelesen habe, also er war auf einer Universität und war so begeistert, weil die Studenten ihn so viel gefragt haben und während er halt sich um die Leute gekümmert haben, haben sie ihm nicht nur den Laptop geflattert, sondern auch sein Geld, seine Medikamente und ich glaube 1000 Dollar oder sowas auch noch, also seine Reisekasse und ja.
Armer Stallmann.
Und auf Twitter wurde aufgerufen dazu, den Laptop zurückzugeben, aber es hat sich niemand gemeldet. Also armes Argentinien eigentlich, weil es gibt sicher auch viele Leute, denen das peinlich ist.
Ja, ich bin ja nicht so ein, sag mal, tut mir leid natürlich für seinen Verlust.
Ja.
Wir haben das früher schon oft auch diskutiert, du bist glaube ich ein größerer Stallmann-Fan als ich, aber ich habe letztens die Linux Outlaws wieder gehört, am Wochenende. Und da hat der Fab, der deutsche Part von diesem Podcast, sehr richtig gemeint, ja, er kann auch nicht jetzt wahnsinnig viel mit dem Stallmann anfangen, aber er ist froh, dass es ihn gibt, weil auf der Gegenseite, auf dem anderen Flügel, gibt es einfach auch so viele Idioten. Das heißt, solange es einen Stallmann gibt, kann man sich schön auch in der Mitte positionieren und ist beruhigt, dass es auf dem Spektrum was gibt. Und dieser Aussage kann ich insofern was abgewinnen, dass ich jetzt überhaupt nicht dem dogmatischen und diesen immer, kommt auch immer pessimistisch eigentlich rüber, weil er eigentlich immer diese Warnerfunktion hat.
Und ja, also Propheten sind seit Anbeginn der Zeit besonders populär.
Cassandra.
Im Mittelalter mussten sie so hofnahen Kappen aufziehen und sich mit Äpfel bewerfen lassen, damit sie überhaupt was sagen dürfen.
Ja, und da ist der Stallmann halt. Und mit dem kann ich nicht und der, da muss man halt in der Mitte. Trotzdem, apropos, wenn du das erwähnst, hofnah und ausgelacht, ein anderer, der diesen pessimistischen Ansatz gar nicht teilt, Linus Torvalds, hat sich jetzt wieder zu Wort gemeldet.
Und?
Nämlich zu Sachen Secure Boot. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ich das Originalzitat irgendwie rausbekomme, aber so in der Art
reden gemeint. Wir da jetzt von dem neuen Bösen von Windows. Die wollen das
Microsoft hat vorgeschlagen.
Ja, genau. Und also dann lizenzieren musst, wenn du Linux booten willst.
Rappen wir es mal an, von Anfang an, damit das verständlich wird. Es geht ums BIOS. BIOS ist das System, was unter dem Betriebssystem liegt, das wirklich Fundamentalste, wo man ein paar grundlegende Sachen einstellen kann. Das ist in die Jahre gekommen und der Apple wird schon seit langem EFI verwendet und für einen PC soll das UEFI kommen.
UEFI.
UEFI nennt sich das. Kann mehr. Also kann mehr, ist besser, ist toller, macht doch wirklich Sinn. Ich meine, BIOS hat sich jetzt schon lange, hat sich einfach nichts mehr getan. Eigentlich ein guter Schritt. Microsoft hat gesagt, wir machen es aber noch besser. Du wirst nämlich in Zukunft ein Feature in UEFI eingebaut haben, das nennt sich Secure Boot.
Jupp.
Und dann kannst du nur von Microsoft signierte Software oder generell signierte Software respektive Betriebssysteme auf so einem UEFI-powered Mainboard betreiben können.
Damit nicht irgendwelche Einbrecher nachts bei deinem eigenen PC Linux booten. Ne?
Genau, oder also neue Windows-Version. Der Verdacht, ein großer Aufschrei in der Open-Source-Szene, man kann nicht mehr so rumbasteln. Ich habe auch Befürchtungen natürlich, wenn ihr das absagen. Ich meine, einerseits bin ich beruhigt, weil ich mir denke, ach, das kann man eh alles aufhacken. Aber habe ich wirklich Lust, einen eigenen Laptop aufzuhackern, nur damit ich Linux drauf beschreiben kann? Will ich das überhaupt?
Jailbreak jetzt auch für uns PC-Nutzer.
Ja, und der Linus Torvalds hat gemeint, ja, eigentlich müsste ich ja jetzt bald ausschreien, bald wird uns der Himmel auf den Kopf fallen und ich müsste wie ein kopfloses Händel durch die Gegend rennen. Aber nein, er findet das eigentlich gar nicht schlecht. Er kann sich das gut auch gut vorstellen, dass das für mehr Sicherheit so, sorgt. Und er hat das dann auch so argumentiert, witzigerweise, weil du zahlst dann mehr. Red Hat und SUSE haben beispielsweise gemeint, sie kaufen sich die Keys, da geht die Kohle an VeriSign und sie geben dann halt diese 99 Euro an VeriSign und du kannst Red Hat und SUSE trotzdem installieren.
Also, ja, aber was ist mit meiner Horst Mix Ubuntu?
Was ist mit Linux Mint? Was ist mit Elementary OS? Genau, ja. Das ich längstens mal ausprobieren wollte übrigens. Naja, aber ein anderes Thema trotzdem. Ja, er sieht das auf jeden Fall locker. Ich fand vielleicht eine geheime Wahrheit in einem Nebensatz, den er fallen hat lassen. Er hat gemeint, er kann sich die gesteigerten Software-Sicherheit vorstellen. Ich meine, abgesehen davon, dass schlaue Hacker diese signierten Keys vielleicht im privaten Schlüssel rausfinden können und dann noch viel schlimmere Dinge anstellen können, als sie vermuten, solange man für die Kernel-Entwicklung das Secure-Boot-Feature abschalten kann. Und das ist so eine vage Vermutung, die auf nichts aufbaut. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie in SUEFI, also nicht gut vorstellen, ich hoffe, dass sie in SUEFI einen Schalter einbauen, der Secure Boot einfach disabled.
Das würde aber den ganzen Sinn vom Secure Boot wegtun, wenn du das disablen kannst.
Naja, du brauchst einen örtlichen Zugang, um es abzuschalten. Per Default ist es an, gemäß wissenderweise, dass 99,9% der normalen Computer-User in das BIOS nicht ein einziges Mal reinschauen. Könnte schon so ein Sicherheitseffekt auftreten, wenn es den überhaupt gäbe, was ich nicht zu beurteilen wage.
Also ich denke, das hat hauptsächlich den Sinn, dass das unmöglich macht, dass Normaluser auf die Idee kommen, Linux zu booten oder eine
mittlerweile Windows-CD. Ja, es kann sein. Ich halte mich mit Microsoft-Verschwörungstheorien, keine Ahnung. Sind selber kopflos. Die tandeln da mit ihrem Windows 8 jetzt zu so ihrem nächsten Debakel entgegen. So, wird immer lauter auf Twitter so, ist wieder schon das zweite Betriebssystem, jedes zweite Betriebssystem ist für mich. Ja, genau. Also, keine Ahnung, was, in welche Richtung sie da
rudern. Gibt es ein zertifiziertes Zitat von Stallman über Secure Boot oder redet er über solchen Unsinn gar nicht?
Nicht, dass ich mitbekommen habe, aber Stallman jetzt auch keine Blogs und keine Nachrichten ist mir nicht untergekommen. Habe ich nicht am Radar, so den Herrn.
Tja, Zeit, dass ich Stallman-Blog lese. Jo, wie ich jetzt Stallman rübergestellt habe. Yep. Ja, dann, es wurde ausgerufen, der Summer of Zuck, weil Zuckerberg, unser aller Facebook-Gründer, bekanntlich das Ende der Privacy ausgerufen hat. Und deshalb hat jetzt ein amerikanischer Blog, nämlich, ich glaube, gizmodo.com, hat gesagt, sie zahlen bis zu $200 für Privatfotos von Zuckerberg, was nicht so schwierig ist, weil er gerade in Italien Hochzeitsreise macht.
Ja, obwohl die Hochzeit selber hat er, glaube ich, relativ gut unter Verschluss gehalten im Vorfeld. Tja. Kann man seine Privacy-Maschinerie zugutehalten. Es gibt ja eine andere lustige Zuckerberg-Story auch, weil er zufällig auf einem Werbevideo für die, was war das, koreanisch, irgendein, bin mir nicht sicher, er war in Asien unterwegs auf jeden Fall, und auf einem Polizeipropaganda-Video gelandet ist, bei Zufall mit seiner Freundin, sieht man irgendwie so blöd entlang haschen und lachen irgendwie und vorne laufen so die Bullen und stellen sich im guten Licht da. Das ist ganz originell eigentlich, vollkommen sinnlos, aber originell.
Ja, dann habe ich eine Meldung, aber die ist jetzt schon ein bisschen weiter her und ich habe sie auch nicht aufgeschrieben, aber das war, ich glaube, letzte Woche schon, ist irgendein steirischer oder Kärntner Politiker, wenn ich das richtig habe, in eine Kamerafalle getappt beim Liebesspiel im Wald und das war so eine Falle, eine Fotofalle für Wildbeobachtung. Und da haben sie dann geredet, ja, wie ist denn das jetzt mit der Privatsphäre? Und dann gab es so Aussagen der Jägerschaft, ja, wenn man Fotos veröffentlicht von einer Wildtierfotofalle, die Privatsphäre von dem verletzt, kann man, glaube ich, bis zu 20.000 Euro Strafe zahlen müssen. Und auf jeden Fall, ich finde es schön, dass die Privacy-Verletzung jetzt genau dort angelangt ist, wo sie wirklich jeder versteht, weil das kann sich wirklich jeder vorstellen, wie peinlich das ist, wenn man mit dem Gespusi im Wald erwischt wird von einer Fotofalle, die noch dazu jeder Laie wahrscheinlich öffnen kann und den USB-Stick da
draus. Ja, selbst im Wald. Ja?
Vor allem, die sind so in Tarnfarbe angestrichen, dass die Viecher das nicht sehen.
Noch dazu unbemerkbar für einen selber.
Und eine Aussage der Jägerschaft war, ja, die ist Man hat da eh nichts zu suchen, weil die Fotofalle ist in der Nähe von Fütterungsstellen und da ist eh bitte, da soll, darf man sich eh nicht aufhalten. Ja. Mm. Ich denke, das ist ein gefundenes Fressen für einen Martin, wenn er wieder mal bei uns ist.
Großer Jäger is watching you.
Genau, und ich warte auf, ob der Martin Balluch darauf reagiert. Für den ist das auch gefunden.
Apropos Martin, der hat uns ja heute auch geschrieben.
Ja.
Der ist ja heute eventuell, das hat mich ja sehr gefreut, Science Fiction im Park. Ich weiß jetzt nicht, ob unser Podcast früh genug rauskommt, aber es läuft bis Samstag ein gratis, naja, Festival ist zu viel gesagt, aber Filmvorführungen.
Werden Filmvorführungen.
Bei der, genau, richtig. Dort bei dem,
welcher Park ist das?
Margaretengürtel U-Bahn Station, du gehst drauf. Ich weiß nicht, wie der Park genau heißt.
Okay. Nämlich. Also bei Wien U6 Margaretengürtel?
Nein, U4 Margaretengürtel raufgehen und dort in den Park sieht man es gleich.
Ah, ich weiß,
oder Science Fiction im Park eingeben. Okay. Das ist, glaube ich, ein Projekt von dem Bezirksleiter dort.
Und ich habe das ist eintrittfrei, also man kann da einfach
eintrittfrei,
so
es, gibt, es ist also nicht, es ist überhaupt nicht riesig, sind so zwei Essensstand und dort und sonst eine Hängematten und Ding. Ja, kann man andenken. Ja. Der Martin ist auf jeden Fall auch dort. Schauen, also mal schauen. Ich gehe auf jeden Fall die nächsten Tage mit Sicherheit jetzt mal dorthin. Ich war die letzten Jahre schon, habe dort einmal großartigerweise gesehen. Einmal war es wieder anstrengend, so ein argentinischer Kunstfilm, aber einmal habe ich noch gesehen und da habe ich mich so gefreut auf die Projektion Westworld mit Yul Brynner. Einer der ganz alten Science-Fiction-Filme. Szenario ist sehr schön. Touristen.
Nicht, wo dann so Roboter, Liebesroboter gebaut werden und so?
Ja, Liebesroboter, glaube ich, haben im zweiten Teil vor. Im ersten könnte es auch sein, dass das, aber es wird nicht so stark, wird vielleicht auch, aber das kann ich nicht erinnern. Es ist auf jeden Fall eine Art Disneyland mit Robotern. Du kannst einmal Cowboy sein und schießen. Einer der Roboter hat ein bisschen einen Schaden, das ist der Yul Brynner. Oh, Überraschung, Überraschung. Und der beginnt sich dann auf seine mörderische Jagd und beginnt die Touristen wirklich über den Haufen zu schießen. Es war einer der besten Science-Fiction-Erlebnisse damals. Wir sind übrigens nette Side-Information zu Westworld, ist ja vom, wie heißt denn dieser Drehbuchautor? Crichton.
Michael Crichton,
ja. Und wenn man sich seine Filmografie, es gab da noch Westworld 2.
Westworld war doch vom Crichton irgendwie.
Ja, genau, Westworld war der Drehbuch Crichton. Mhm. Und später dann, und das ist dann so logisch, wenn man sich dann das überlegt, natürlich Jurassic Park.
Der hat so mit Sachen, die aus dem Ruder laufen, ne?
Ja, genau. Da ist immer so Vergnügungspark, und dann wird es zur Katastrophe. Es ist echt witzig, ja. Ja, Science Fiction im Park auf jeden Fall, wenn ihr das noch rechtzeitig hört, dann hinschauen. Freitag, Samstag wird da vielleicht noch was los. Ja, Podcasts habe ich noch ganz viel gehört.
Bitteschön, ja.
Nämlich in die Stadt Göttingen hinein habe ich gehört.
Göttingen, Universitätsstadt.
Ja, ist eine Universitätsstadt und dürfte sich jetzt so ein zweites Podcast-Hauptquartier herausbilden.
Haben die Studis kapiert, wie man Podcast macht? Ha?
Ich habe keine Ahnung. Es ist seit der Republika so im Gespräch. Von einem ganz großen Team Pritlove.
Stell dir das mal vor, dass das auf eine Anstaltung gegeben hat, Podcast für Linguistikstudenten oder so oder Germanistik und dann die alle, ja, wir machen jetzt Podcast.
nichts wie rein. Ja, wer weiß, wie die dazu gekommen sind, aber es gibt jetzt, ich bin jetzt über vier Podcasts gestolpert. Beim einen bin ich mir nicht sicher, die alle aus Göttingen kommen, teilweise mehrere Podcasts machen, einzelne Protagonisten. Und wie gesagt, nach der Republika, da wurde nämlich der Tim Pritlove von den Wikigeeks interviewt und hat darüber erzählt. Und später hat der Holger Klein, noch ein anderer, hat das auch erwähnt in seiner Show. Und der macht jetzt mit einem anderen Göttinger, dem Tobi, der bei Apfelklatsch mitspricht und bei einem anderen Podcast, den ich mir unbedingt mal anhören möchte, der nennt sich Zum Einschlafen Podcast oder so ähnlich. Er schreibt das wirklich so als Mission Brief nämlich drauf. Und besonders gut einschlafen kann er, wenn er sich andere Sachen denkt und mit besonders beruhigender Stimme irgendwelche Texte vorgelesen werden. Und ich glaube, er liest aus Büchern vor. Es klingt so, wir möchten auch als Sprecher durch engagiert werden.
Für die Telefonbuch-Vorles-App einschlafen.
ja, es ist wirklich sowas in der Richtung. Und dieser Tobi hat eben mit Holger Klein jetzt eine neue Sendereihe, nennt sich Realitätsabgleich im Rindkanal. Und jetzt habe ich mir dieses Konstrukt einmal ein bisschen angeschaut. Ich glaube, Apfelklatsch, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge habe ich das besprochen. Oder vorletzt, ich habe es zumindest als Thema aufgeschrieben, ist ein ganz konventioneller Apple-Talk-mäßig. Ich meine, Ab einer, also es gibt
von
so
Fanboys für Fanboys? Oder?
Ja, also es gibt wenn man sich für Apple-Themen interessiert, kann man sich Mobile Max anhören, Beats und so anhören, Apfelklatsch anhören, drei Vogonen, wenn man schon sehr viel anderen Content auch dazu hören möchte. Und der Apfelklatsch auch drinnen, aber natürlich nicht, jetzt ist nicht alles so streng appelig, sondern geht es natürlich um Netzthemen und den restlichen Quatsch, den man konsumiert im Netz auch. Und dann habe ich mir noch angehört, den fand ich jetzt nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ich höre schon sehr viel Apple-Zeug. Ich glaube, ich habe das erzählt.
Dafür, dass du keinen Apple hast.
Ja, dafür, dass ich keinen Apple habe, ja. Aber ich möchte halt irgendwie am Ball bleiben. Das Podcast hören eh noch die beste Variante davon.
Billiger als selbst einen Mac haben.
Ja, durchaus günstiger in Anschaffung. Ja, dann habe ich nämlich noch gehört, was habe ich noch? Den Anycast. Den habe ich noch nicht so lange, da kann ich noch nicht so viel darüber berichten. Da geht es auch um Netzthemen, glaube ich, da war so Freunde unterhalten sich ein bisschen so wie unser Podcast, bin ich ein bisschen besser recherchiert oder so. Aber so in der Richtung. Aber das Bemerkenswerteste waren die WikiGeeks, die waren wirklich lustig zu hören. Da habe ich gestern
eine ganze... Und was hat ganze, zu bedeuten? Geht es da um Wikipedia? Oder?
Na, schnelle Geeks. Es gehen dort, haben sie dezidiert als Mission Statement reingeschrieben, es geht um Netzthemen. Das heißt, es ist jetzt nicht ein, ich bespreche das neueste Gadget und die Hardware von sowieso, sondern es geht um gesellschaftlich relevante Themen.
So Vorratsdatenspeicherung.
Ja, ich kann das jetzt nicht einen Daumen drauflegen. Ich habe mir eine Folge angehört und die fand ich extrem gut. Erstens, produktionstechnisch, so mit Zwischeninserts, was ich so, oh, das will ich auch gerne mal schneiden. Irgendwie so tata oder jetzt so Zwischeneffekte oder so, zur nächsten Rubrik.
So.
Ah, das vermahren, glaube ich nicht. Aber
so drücken und so.
Na, wenn, dann müsste man schon reinschneiden und selber die Signations zusammenklicken. Aber die machen das auf jeden Fall sehr schön. Und die haben gesprochen in dem Podcast über die GEMA. Und da hatten sie als Interviewpartner einen GEMA-Evangelisten dort, also einen Lobbyisten, sagt man eigentlich hier. Ja. Und das fand ich aber sehr interessant. Ich meine, so unsympathisch mir der Typ ist, aber endlich setzt sich mal jemand irgendwie aus der Nerd-Ecke mit so einem Typen zusammen und fragt ihn ganz ernsthaft so, und wie siehst du das? Wie argumentierst du das für dich? Und wie entsteht das im großen System? Und sie haben dann halt auch sehr, sie haben schon recherchiert. Sie haben teilweise dann auch so, wie sich die GEMA, wie die GEMA entstanden ist, wie das im Dritten Reich noch war und so mit
so
der GEMA.
Ja.
Die beiden, die den Podcast gemacht haben, ich weiß jetzt nicht, wie groß das Team ist, aber da war auf jeden Fall ein Pärchen dabei, das bald heiraten wird, wie man schon erfährt. Und es ergibt sich eine sehr schöne Gesprächsdynamik. Also es wird auch sehr persönlich. Also sie ist dann teilweise dann beleidigt und sagt, ach, du willst dich noch einschleimen und so. Klingt jetzt natürlich blöd. Anhören. Es klingt, okay. Es ist gut gemacht. Es ist irgendwie gut gemacht.
Okay. Ja. Zum Thema GEMA habe ich auch eine schöne Meldung.
In Göttingen bleibe ich dran.
Nämlich die Tatort-Autoren, das waren die von Wir sind Urheber, so eine deutsche Inseratenkampagne.
Ah, okay.
Für das Urheberrecht sozusagen.
Und das ist sowas wie bei uns gab es das ja auch, dieses Kollektiv.
GEMA-finanzierte Unsympathie. Und auf jeden Fall, man hat nachgewiesen, dass die Tatort-Autoren laut einer Telepolis-Meldung selber von der Netzgemeinde geklaut haben. Sie haben nämlich auf einem Tatort so einen Bildschirm gehabt mit irgendeinem Zeichen. Und für dem Autor, der die Computergrafik dort entwickelt hat, haben sie weder was gesagt noch was gezahlt. Also ganz ihre eigenen
haben das
Prinzipien.
Halt genommen. Ja, ist es nicht im Blick
heruntergelassenen Hosen erwischt worden.
Ja. Das ist halt auch so eine Story. Jetzt kann man, wenn sie mal zurückklauen, kann man auch mi sagen.
Genau.
Aber ja, das löst halt auch nichts.
Aber das würde ja bedeuten, wir begeben uns auf dieses Niveau hinunter.
Ja, genau.
Was wir nicht tun.
Ja, manchmal schon. Ja.
Sonst kann ich nur sagen, es gibt eine Meldung, dass die US Navy ihre Drohnen auf Linux umrüstet, wo man jetzt überlegen soll,
Hilfe,
ist das gut oder ist das schlecht?
Jetzt funktionieren sie.
Ja, genau.
Ich glaube, die
Welt
schlimm.
Sollte sich eher fürchten und dafür plädieren, dass die wieder zu Windows zurückgehen oder irgendwas anderes.
Ja.
Ja, sonst kann ich noch bemerken, bitte den Biertaucher-Kalender anschauen. Ich werde mich bemühen. Ich habe mehrere Termine gekriegt, die alle im Raum Wien spielen. TI 44 treffen und ein paar andere und werden die alle einzutragen.
Sehr cool. Vertrauen kann man uns ja auch.
Ja, ich soll jetzt so den Feed umbauen, hat mir einer gesagt, mit so einer Flutter-Anweisung. Ich habe es auch noch nicht geschafft, also wahrscheinlich morgen werde ich mich damit befassen.
Ja, Feed umbauen, und das sollte man eigentlich größer erwähnen. Das haben wir nicht an den Hausmeister, den man untergebracht, verdammt. Weil du hast ja Feedback bekommen, auch von einem Hörer auf Reddit.
Also du bist auch auf Reddit.
Ich bin auch auf Reddit.
Wenn du nicht
auch lesenderweise. Ne? Lesenderweise. Ich habe mir da mit dem schon durchgelesen und eben auch die Rückkommentare.
Yep.
Und das war ja sehr interessant, weil das im Zusammenhang mit dem G-Baller steht, weil wenn du die Tags und den so anbietest, War das was anderes?
Also, wenn ich es richtig kapiert habe, der neue G-Podder unterstützt diesen Flatter-Feed jetzt direkt, dass ich dann vom G-Podder aus draufklicken kann und bin schon auf Flatter.
Genau, und kannst das flattern, was ja ein deutlicher Vorteil war. So weißt du, dass das in Apple jetzt gerade der große war. Das haben wir letztes Mal besprochen.
Apple tut
Instacast ist einer der bekanntesten Podcast-Clients, und die hatten diese automatische Flattern. Du hörst eine Folge.
Die haben es ja jetzt aber dann irgendwie nicht mehr wollen. Da haben ja die Apple-Leute denen Schwierigkeiten gemacht.
Richtig, genau.
Deswegen
wäre das ja für BeyondPod ein Alleinstellungsmerkmal, jetzt mal gegenüber der Apple-iPhone-Szene.
Das wäre super. Wobei ich dazu sagen muss, wer uns flattern will, kann das tun, weil ich habe schon den Flatter-Button im Feed drinnen, aber als ganz normalen HTML-AHRF. Link.
Das ist natürlich einfach der konventionelle Weg. Aber wird vielleicht in Zukunft, oder vielleicht baut ja der Thomas Perl dann auch so eine automatische, wenn du eine Folge hörst und dann automatisch flattern, ich würde dann fast meine Subscription aufgeben dafür.
Wie deine Subscription?
Na, ich habe jetzt jeden Podcast, weil es mir zu lästig ist, jede einzelne Folge zu flattern, die ich höre, habe ich die Podcasts einfach auf 12 Monate monatlich, bitte, ohne nachzudenken, nachzufragen, zu flattern. Aber wenn man das wirklich so macht, dann könnte man ja ein realistischeres Bild davon abbilden,
du meinst, was man wirklich hört. Man nur flattert, hört, wenn man wirklich hört?
Automatisch, wenn man einen Pfeil fertig gespielt hat. So hat es Instacasting ist. Also vielleicht macht das der Thomas ja auch. Thomas, hol uns da raus. So viel nämlich. Es gibt ja die ganze Metadatendiskussion auch noch. Ich habe
übrigens eine erfreuliche Mitteilung zu machen zum Thema Flatter. Mein Flattervermögen, also Einnahmen vom Mai, waren 3,70 Euro bei Ausgaben von 2 Euro.
Was? Tada!
Großteil war aber Spielen programmieren, nicht Biertaucher.
Okay, Spielen programmieren. Aber Spielen programmieren hat so viel, oder was?
Ja, es hat einen Typen gegeben, der hat 2,50 Euro geflattert. Also ich vermute, das ist jemand, der ein großes Budget hat und den ganzen Monat sonst nichts geflattert hat.
Na, sehr cool.
Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber immerhin, das ist jetzt schon, ich glaube, der zweite Monat bisher überhaupt, wo ich mehr Einnahmen als Ausgaben habe.
Ein dreifaches Yippie-Yo, sehr gut.
Ja, und immerhin 3 Leute haben Biertaucher geflattert. Cool. Aber halt mit kleinen Beträgen.
Sehr cool. Ja, und an der Metadatenfront tut sich ja auch was für dich. Weißt du, dass man die Kapitelmarken, wir geben ja das Inhaltsverzeichnis extern raus oder in Episodenbeschreibung, dass die direkt in die Files wandern. Das muss ich aber besser recherchieren. Das steht auch im Zusammenhang.
Und das tut man dann in den MP3-File oder wo tut man das rein?
Ja, das funktioniert in den MP3-File. Es funktioniert deswegen, weil sie...
Braucht man da ein Tag, das dafür nicht vorgesehen ist?
Nein, es ist eine elegantere Lösung. Aber wie gesagt, jede Frage führt mich nur weiter auf dünnes Eis. Ich weiß nur, dass damit im Zusammenhang das Autophonic-Projekt steht, das der Bitlove die auch sehr unterstützt, wo du ja deine gesamte Post-Production machen kannst. Mhm. Wollte ich längstens mal ausprobieren. Ich meine, für heute werde ich den zeitkürzeren Weg noch nehmen und den Levelator durchrechnen lassen.
Okay.
Aber das heißt das Autophonic? Oder ich merke das
nicht.
Audacity ist ja das Ding. Okay. Nein, das ist eine wirkliche Webplattform.
Okay.
Wir haben den Programmierer gesehen beim Podcast Barcamp. Mhm. Ja, muss ich mir anschauen. Haben wir sonst noch irgendwas für nächste Woche? Irgendwelche Vorankündigungen oder so?
Nein, also irgendwas? Wir sind schon jetzt zum zweiten Mal hintereinander nur 2 Leute. Also jeder, der in Wien ist und Zeit hat, ist herzlich eingeladen, einfach um 19 Uhr im alten HK aufzutauchen. Jo. Vor dem Josef II. Denkmal.
Wäre eine
und
Freude.
Keine Angst machen, wer Blödsinn redet, wird von Gregor einfach rausgeschnippelt und zensiert. Das ist überhaupt kein Problem.
Ich schneide eher selten.
Aber bring it on. Aber auch das können wir notfalls spendieren.
Jo.
Also wer gerne Bier trinkt und über freie Software plaudert, herzlich eingeladen.
Ja. Gut, dann würde ich sagen,
wir verabschieden uns.
Schön war's. Bis nächste Woche und bis die Tage.